Ich habe schon mehrere Geschichten gehört von Leuten, die aus Russland ausgewandert sind. Was sie zurückgelassen haben, wie furchtbar es ihnen ging, auch aufgrund ihres Glaubens willen, dass sie verfolgt wurden oder umgesiedelt, noch weiter in den Norden hoch. Jetzt habe ich zum ersten Mal jemanden, der mir davon berichtet. Und das ist Anna. Anna kommt ursprünglich aus Usbekistan. Wuchs auf einem riesen Bauernhof mit Hühnerfüttern und Kühe. Das war ihr Job, Kühe melken und füttern und so weiter. Und mit 19 verlassen sie dieses Land. Warum, sprechen wir im Film. Und sie kommt hier in irgendeinem Auffanglager an. Und es ist ein Kulturschock. Vorhin war es noch die heile große Paradieswelt, auf der sie zugehen, Deutschland. Aber dann war es der Horror. Sie versucht, sich anzupassen. Das funktioniert aber nicht. Und verleugnet ihre russische Seele, ihr Leben und verkümmert total. Aber diese russische Seele meldet sich natürlich immer wieder zu Wort. Oder ist es die deutsche Seele? Keine Ahnung. Sie weiß es selbst nicht. Aber in dieser Zerrissenheit muss sie leben, schafft es kaum und entschließt sich dann zu einer Veränderung. Grandiose Geschichte. In deiner E-Mail stand ein Satz. 94 aus Usbekistan. Mhm. Ausgewandert oder geflohen, ich weiß nicht mehr.
Nee, ausgewandert.
Und dann den riesen Kulturschock erlitten. Genau. Wie muss einer, der noch nie in Usbekistan war, sich das vorstellen, das Leben?
Usbekistan ist ein Land, wo im Sommer 45 Grad im Schatten ist. Ein sonniger Stadt, Land, ein sonniger Land. Es ist ein wunderschönes Land. Und damals waren auch verschiedene Nationalitäten, verschiedene Kulturen auch vereint. Das war ja früher Sowjetunion. Und in den 90er Jahren kam auch zu Bruch und da haben dann verschiedene Nationalitäten angefangen, dann auszuwandern.
Wie war dein Alltag dort?
Es ist ganz normal, morgens stehst du auf, guckst du, dass du Hühner fütterst, dass du Kühe fütterst. Es ist, wir haben einen riesen Bauernhof gehabt und das war ja sehr spannend.
Warum seid ihr weggezogen, ausgewandert?
Vor viele, viele Jahren sind meine Vorfahren aus Deutschland nach Russland ausgewandert. Ausgewandert in dem Sinne, mein Ur-Ur-Opa war Lehrer und der wurde halt eingeladen, dass er dort Deutsch unterrichtet. Und wie die Geschichte auch zeigt, zurück konnten die auch nicht mehr. Meine Familie ist damals von Sibirien nach Usbekistan vertrieben worden. Meine Oma mit kleinen Kindern nach Usbekistan. Mein Opa war im Arbeitslager, ist auch nie zurückgekommen, der ist dort gestorben. Und meine Oma ist nach Usbekistan gekommen mit kleinen Kindern. Und meine Oma lebte mit vier kleinen Kindern in so ganz kleinen, wie Bunker, unterirdische Bunker, und hat kein Essen gehabt. Es war schlimme Zeiten. Aber es war interessant. Mein Papa hat mir immer wieder diese Geschichte erzählt. Und manchmal konnte ich das nie mehr hören. Ich habe gedacht, doch, ich hätte das schon tausendmal gehört. Jeden Tag, meine Oma kam raus. Und vor der Tür lag ein trockenes Fladenbrot. Und sie hat das immer wieder genommen, im Wasser getunkt und so konnten die ihr Kinder quasi vom Hungernot retten.
Ohne dass sie wusste, wer das jetzt
dahingelegt hat. Ja, später hat sie das rausgefunden. Es war ein kinderloses Paar, älteres Paar, die immer wieder heimlich diesen trockenes Fladenbrot gelegt hat. Und so sage ich immer, diesen Ehepaar habe ich auch zu verdanken, dass ich lebe. Mein Vater hat überlebt und dadurch ich.
Wenn ihr so einen großen Bauernhof hattet, du merkst, ich habe da nicht so viel geschichtlichen Background. Ihr hattet Land, ihr hattet Tiere und lasst alles zurück.
Ja.
Warum?
Weil damals, wo die Sowjetunion dann auseinanderfiel, ging es dann los, dass mein Vater gesagt hat, und wir gehen jetzt nach Deutschland, wir gehen zurück zu unseren Wurzeln, zu unseren Vorfahren. Und so sind wir gekommen hierher. Ich war 19.
Und dann hat die Anna, die Hühner gefüttert hat und Kühe auf die Weide getrieben, war auf einmal im Auffanglager. Das war ein Schock, oder? Wie du so schreibst.
Ja,
ne?
Das war Kulturschock. Ja, es war auch alles anders. Du musst dir auch vorstellen, ich lebte in einem kleinen Dorf.
Ja.
Behütet aufgewachsen. Ich war 11, wo meine Mama gestorben ist. Und quasi bis 11 war ich King. Ich war Königin.
Mhm.
Und heute auf morgen?
Nicht mehr.
Nicht mehr. Es war ja auch, mein Vater hat ziemlich schnell geheiratet, hatte eine neue Frau gehabt. Innerhalb von 3 Monaten, die Mama starb im März und Papa hat schon im Juni jemanden gehabt. Schwierig war ja auch, damals hat man mit Kindern überhaupt über Tod nicht gesprochen. Die Mama war im Krankenhaus. Ich war Tag davor da, letzter Kuss und dann kommt sie im Sarg nach Hause. Niemand hat mit mir gesprochen. Ich war 35, wo ich das mit meiner Therapeutin überarbeiten durfte. Einfach diese Trauer. Ich war so sauer auf meine Mama, weil die hat mir nichts gesagt und einfach gestorben. Und darum sage ich jedem, spricht mit euren Kindern, die verstehen mehr, als ihr denkt.
Ja, da muss man ein fettes Ausrufezeichen setzen.
Ja,
ne?
Ja.
Du sprichst aus eigener Erfahrung.
Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also die Kinder sind nicht dumm. Die nehmen vieles wahr durch Atmosphäre. Und ich glaube, aus diesem Grund habe ich auch irgendwann angefangen, mich richtig für Psychologie zu interessieren.
Aber noch warst du erstmal auf der Herreise nach Deutschland.
Ja.
Mit einer Frau. Und ihr kommt hier an.
Und wir kommen hier an und es ist bang. Es ist alles anders, alles anders. Natürlich auch Nostalgie. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich konnte nur 3 Sätze auf Deutsch. Ich heiße, guten Tag und ja, mehr nicht. Und dann durfte ich zuerst einen Sprachkurs besuchen. Das ist schon richtig schwer, wenn du nichts verstehst.
Hattest du irgendwelche Zukunftsträume damals? Oder ist es alles irgendwo untergebuddert worden und war nicht existent?
Also dort habe ich schon gedacht, wow, Deutschland, die Welt öffnet sich, alle Türen stehen offen. Und wo ich hier war, das war also nicht dieses offene Türen. Ich wollte einfach zurück. Ich wollte zurück, weil es war schon, ich habe meine Freunde dort gehabt. Es
Klar.
war nicht einfach dort. Es war wirklich nicht einfach. Meine Jugend war nicht einfach. Aber trotzdem dieses nicht Einfaches, aber so Vertrautes.
Aha.
Und dann kommst du hierher, natürlich meine Brüder waren da, aber ich habe keine Freunde, ich habe niemanden hier gehabt. Und diese Nostalgie-Schmerz, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, auch bei Menschen, die auch jetzt hierher kommen. Es ist einfach, du lässt alles dort. Zwar war, hey, cool, Deutschland, hallo, ich komme. Und auf einmal denkst du, darf ich gehen?
Schnell zurück.
Darf ich gehen?
Du hattest damals in Usbekistan, sagtest du, gläubige Großeltern oder Großmutter. Gab es Gott für dich da seinerzeit schon?
Er war schon da. Er war schon da, aber er war so wie im Film unerreichbar. Es war, weißt du, so wie Zwiegespalt. Ich habe gewusst, dass Gott gab. Mein Onkel hat mir auch Gebet beigebracht und hat gesagt, Anna, immer wenn du Angst hast, darfst du das beten.
Wie hieß das? Entschuldigung.
Weißt du, Vater unser hat er mir beigebracht.
Ah, das Vater unser.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Und in die Schule hat jeder gesagt, Gott existiert nicht, das ist blöd.
Hier es in gab Deutschland?
Nee, dort in Usbekistan. Gab es nur Lenin, Kommunismus. Ja. Und ich war Vorzeigekind, also ich war sehr aktiv, ich war immer aktiv. Es war sehr, sehr interessant. Da gab es ja die Pionieren, ich weiß, von DDR kennt man, wer roten Tuch angehabt hat. Ich war sehr bekannt, in ganze Schule Aktivist hoch 3, ja. Und dadurch, dass ich sehr aktiv war, habe ich irgendwann Auszeichnung bekommen. Es gab damals so ein Freizeitlager, sagt man das, wo alle Schüler hin dürften, die sehr aktiv waren.
Ah.
Und das war im Krim, Artek hieß das. Und der Direktor hat gesagt, hey, du darfst dorthin. Es war Traum. Da dürfte nur die Beste von Besten.
Da warst du ja Vorzeige.
Ich war Vorzeige. Also ich war sehr aktiv, ja.
Kann man sagen, Vorzeige Russin?
Nein, Russin war ich nie. Ich war immer Deutsche. Immer Deutsche. Ich war nie dort. Also ich war dort immer eine Deutsche und hier bin ich keine Deutsche.
Und dort war kein Gott.
Da war kein Gott.
Und hier, da kommst du nach Deutschland, da ist er auch kein Gott. Da kommt ja nicht automatisch, wenn man von Usbekistan mit dem Zug darüber fährt, kommt ja nicht automatisch irgendwo bei Berlin Gott ins Abteil, sondern wie hast du ihn kennengelernt?
Mein Bruder hat mich in die Kirche eingeladen. Und da war ich, zuerst war für mich auch Schock. Also ich habe dann gedacht, was geht hier ab? Nun bin ich dort geblieben, weil viele auch meine Sprache gesprochen haben. Und weißt du, Gott macht keinen Fehler. In der Zeit, wo ich dann einfach quasi aus meinem Gewinn dort geblieben bin, hat er an mir gearbeitet. Und erst 10 Jahre danach habe ich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Da war ich schon verheiratet, 14. Ich habe zwei Kinder gehabt. Weißt du, ich habe alles über Gott gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, wer Gott ist. Über ihm alles. Also Theorie war da. Aber dieses zu verstehen, wer Gott ist, ist eine Persönlichkeit.
Was ist Theorie?
Theorie, ich habe Bibel gelesen, ich habe gewusst, Gott ist real, der hat seinen Sohn gegeben, der ist für uns gestorben, dann auferstanden, jetzt bin ich sein Kind. Also weißt du, theoretisch habe ich alles gewusst, aber ich bin Mensch, der fühlen will. Ja, ich nicht verstehen, sondern fühlen. Und irgendwann war ich auf einem Frauentreffen, Frauenretreat. Das war so eine Gebetsveranstaltung. Ich bin eigentlich hin, weil irgendwann konnte ich mit mir selbst nicht mehr aushalten. Weißt du, dieses wie doppeltes Leben nach außen, bist du eine Vorzeige-Christin und ich weiß, wie es ist. Ich war in der Schule Vorzeigekind, ich war überall Vorzeigekind.
Du bist immer auf dem Podest ganz oben gestanden.
Ja, das war mein Lebensstil ja auch. Als Kind hat mein Onkel mich immer wieder auf den Tisch gestellt und ich durfte verschiedene Lieder singen und hat die ganze Kompanie mir da geklatscht und Bonbons und Kaugummi gegeben. Das war damals was Besonderes. Und so habe ich für mich dann verstanden, als Kind, nur wenn ich auf dem Tisch stehe und alle mich bewundern, alle mir dann Applaus geben, dann bin ich geliebt und angenommen.
Du kannst doch nicht immer auf dem Tisch stehen.
Nein.
Aber du hast doch auch mal schlechte Zeiten.
Natürlich. Aber das ist ja dieses Lebensziel, was wir uns dann erarbeiten, was wir uns ereignen und dann einfach gehen durch den Leben. Und oh weh, wenn es nicht klappt, dann versuchen wir halt mit den Ellenbogen uns Weg durchzubangen, um das wieder mal zu haben. Und es waren auch Momente, ich habe immer dieses Bedürfnis gehabt, egal wo ich auftrete, ich muss gesehen werden. Und wenn es nicht so war, dann habe ich versucht, auch wenn es nicht auf positive Art und Ebene war, habe ich das hingekriegt. Ich dachte immer, mein Selbstwert steigt erst dann, wenn alle mich lieben und bewundern. Und ich habe auch von Kind auf, ich habe allen geholfen, ich habe irgendwann Gang gegründet. Ich war so Mädchen-Gang und wir haben mit Mädchen den Jungs verkloppt, die schwache Jungs verkloppt haben, sozusagen.
Ja, also der weibliche Robin Hood im Prinzip.
Ja,
ne?
ja. Und ich war wirklich immer dort, wo einem nicht gut ging. Wie Rote Kreuz. Also jetzt, nachhinein, wenn ich zurückblicke, da hat Gott damals schon in mich das reingelegt, ne, das zu sehen. Nur war das nicht in diese, also guten, gut ausgeprägt.
Also, Dann hat also die Anna im Prinzip die Bibel gewusst. Also
hier in Deutschland,
hier in Deutschland gestorben, begraben, auferstanden am dritten Tag und so weiter. Alles klar. Und du warst wahrscheinlich auch getauft, schätze ich mal.
Ja.
Ne? Ja. Weil das macht man ja dann auch. Ne?
Ja.
Das war, wie du sagst, Theorie. Aber so eine Theorie, die implodiert ja, wenn Schwierigkeiten kommen.
Ja.
Ist ja nicht tragfähig, das Fundament.
Nein. Und da bin ich auch Gott dankbar, wie er das alles gelöst hat. Ne? Ist ja auch Ich war ziemlich jähzornige Person. Das glaubt man nicht, ne? Aber sich wirklich, wenn es nicht nach meinen Richtlinien ging, da war ich schon ziemlich zornig, ne?
Nur so und, wird man Leader of the Gang.
Genau. Und früher habe ich vieles mit Fäusten geregelt. Und dann habe ich das alles quasi verbalisiert, verbale Fäusten benutzt. Ne? Und da war ich gar nicht glücklich. Ich war nicht fair dann zu meinem Mann manchmal. Ne?
Und wie kam es zu dieser Begegnung face to face mit dem Sohn Gottes?
Also ich, wie gesagt, ich war dann eingeladen auf einen Retreat. Das war so Frauenfreizeit. Ja, Wochenenden. Da war ich. Und wo wir dort angekommen sind, ich muss sagen, ich habe ja auch immer, jahrelang, immer nachts komische Sachen auch erlebt.
Was heißt komische Sachen?
Es war so, in Usbekistan war ich sehr im okkulten Sachen verwickelt. Karten legen, Kaffeesatz lesen, weil dort gab es kein Gott, aber es gab, damit du mich verstehst, aber es gab alles, diese dunkle Seite. Und da war ich sehr geisterrufen. Also das war.
Da warst du auch dabei?
Ja, darum, ich weiß, wie, also ich weiß, es gibt Gott, es gibt auch Teufel. Und natürlich, wo ich hierher kam, war ich in der Kirche, ich habe vieles bekannt, wie man sagt, also Beichte gelegt, aber das habe ich nie erzählt, niemandem, ich habe mich schon geschämt. Und dann jede Nacht habe ich also Schritten gehört.
Das hört sich für jemanden, der das nicht kennt, hört sich das spooky an,
ja.
Ist aber definitiv Realität.
Ja, total. Ja, und so irgendwann konnte ich nicht mehr, es ging nicht mehr, es war sehr. Es räubte wirklich jegliche Kraft. Und dann kam ich zu diesem Retreat. Und da waren so viele Frauen und die waren alle so hübsch und die waren alle sehr interessant, happy. Und ich saß da und ich dachte, was mache ich eigentlich hier? Komm, weg hier, ganze Zeit diese Stimme. Und auch die, innerhalb von 3 Tagen habe ich mich entschieden, hinzugehen. Und das war schon spannend. Die 3 Tage, das waren schwerste 3 Tage meines Lebens. Es gab, also ich habe beinahe einen Unfall gebaut, die Nächte waren ganz schwierig und trotzdem bin ich dort angekommen. Da haben wir so Fragebogen bekommen, wo man dann ankreuzt, für was man beten soll und dachte, ich bin heilig, nix.
Ich bin Anna.
Und auf einmal kommt eine Frau zu mir und sagt, ich glaube, ich habe ein Wort für dich. Wir haben gebetet und gefastet davor und Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Und ich glaube, das ist für dich. Und ich dachte, oh, jetzt fängt es los. Du bist das, weißt du so. So dachte ich, sieht mich Gott. Nur schlecht, weil ich mich selbst so gesehen habe. Und du weißt ja, wie man sich selbst sieht, das präsentiert man auch nach außen. Und du kriegst das sofort auch zurückgespiegelt. Und ich habe dann gedacht, jo, sag's jetzt einfach. Und dann sagt sie, es ist schon so lang her, aber es berührt mich immer noch. Niemand konnte das wissen, niemand. In meinen geheimen Träumen habe ich Gott als großen Papa gesehen. Also großer Mann mit so riesen Hand, der kommt und mich als kleines Mädchen an der Hand nimmt und ich so kleine Mädchen mit Locken, rosaner Kleidchen und wir gehen zusammen und er sagt, pass mal auf hier und erzählt mir, wie es alles funktioniert. Und diese Frau kommt und sagt, und Gott sagt dir heute, du bist mein kleines Mädchen und ich nehme dich an der rechten Hand und ich zeige dir jetzt, ich werde dir zeigen, wo die Steine sind, wo du aufpassen sollst. Niemand hat das gewusst. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, wenn du da bist, mach, was du willst. Und so hat er angefangen. Es ging los mit Vergebung. Ich war voll Unvergebenheit. Mein Papa zuerst gegenüber, weil ich konnte das nicht verstehen. Wie konnte er einfach andere Frauen nehmen? Jetzt als erwachsene Frau verstehe ich. Aber damals, ich habe innerhalb von 3 Monaten beide Eltern dann verloren. So. Und als Kind habe ich das nie verstanden. Aber dann ging es los. Und ich habe wirklich 3 Tage lang, die haben für mich sehr viel gebetet. Und es waren auch Sachen, die auch mit meiner Vergangenheit, okkulten Sachen, hat man dann. Also die Befreiung habe ich erlebt. Und am letzten Tag stand ich da, wir haben Lobpreis gehabt, und mein Mann und ich, wir tanzen gerne. Ich kann nur mit meinem Mann tanzen, weil ich verstehe nur seine Sprache, also Körpersprache, und ich liebe das. Und dann war ich im Lobpreis und auf einmal kommt Jesus persönlich, nimmt mich in perfekte Tanzhaltung und tanzt mit mir. Und ich sah auch seine Augen. Und weißt du, tausende Wörter von Menschen, weißt du, kommen da rein, da raus. Aber ein Blick von Jesus und dein Leben ist anders. Mein Leben hat sich dann geteilt heute, also gestern und heute.
Ich bin mir sicher, Anna, dass jetzt Leute da sitzen und sagen, Mensch, das würde ich so gerne auch erfahren.
Ja.
Die noch gefangen sind in ihrer Tradition,
ja,
auch in ihrer Kälte,
ja,
was die geistliche Beziehung anbelangt und auch in, wie soll ich das sagen, in Theorie.
Mhm.
Was würdest du den Interessierten sagen,
ja,
wie sie vorgehen?
Es gibt keine Bedienungsanweisung, wie wir Gott begegnen. Du kannst denn überall begegnen. Draußen, wenn du spazieren gehst, kannst einfach in deine stille Zeit. Es ist wichtig zu wissen, wenn du nur einen Schritt zu Jesus machst, der macht 20 zu dir. Es ist wichtig, dass man das will. Einfach will. Und Gott ist ein guter Gott.
Wie hat sich dein Leben verändert?
Es ist wichtig, dass Gott mich an diesen Tagen auch von diesem Jähzorn befreit hat. Und auch auf einmal, ich bin dann rausgegangen und auf einmal dachte ich, boah, die Blätter sind grün. Es hört sich vielleicht jetzt so kindisch an, aber es ist auf einmal, hat Leben Farbe bekommen und Himmel war blau. Dann kam ich nach Hause, ich war so begeistert, wo ich meinen Mann sah. Ich dachte, boah, was bei mir daheim rumläuft, ne? Also Gott hat dann ganz neue Liebe geschenkt. Es ist alles neu, wie Bibel sagt, sieh, ich mache alles neu.
Hat dein Mann das verstanden, was auf einmal mit seiner Anna los ist? Oder war also der auch eher so ein Kopftheorie?
Nein, der hat mich beobachtet. Zuerst, ich habe mir auch vieles erzählt. Der ist ja auch gewöhnt, dass ich vieles erzähle. Ne? Und ich habe auch schon damals nach Gott gesucht. Mein Mann ist ja auch gläubig, der hat auch eigene Beziehung zu Gott. Aber da war er schon, da hat er zuerst immer so geguckt, ist das eine Phase wieder irgendwas, wo ich dann...
Die vergeht?
Die vergeht, aber das verging nicht. Ich war anders, ich habe ganz anders auf Kinder reagiert, weißt du. Ich bin geduldiger geworden. Ich habe meinen Mann wirklich angehimmelt. Ne? Das war schon, das war Liebe. Oder das ist Liebe, sage ich mal. Mhm. Und er hat beobachtet und dann immer wieder zu mir gesagt, verändere dich bitte nie, verändere dich nicht, bleib so. Und irgendwann ist er auch so einen Freizeit gefahren und hat auch seine Erlebnisse mit Gott gehabt. Und nach diesem Ereignis hat uns unser Leben ganz andere Richtung genommen. Auf einmal sind so viele andere Türen aufgegangen. Das war September 2009 und im Februar 2010 habe ich Institut kennengelernt, wo ich angefangen habe, meine Ausbildung als Seelsorgerin zu machen.
Ich würde gerne noch mal in dieses Erleben mit Jesus. War das eine einmalige Sache oder hast du von da an Jesus öfter auf diese Art und Weise erlebt, in einer Zwiesprache, in einer gemeinsamen Stille, wo...
Ja, seitdem jeden Tag 24x7. Manchmal sehr intensiv, manchmal nicht so, wie ich mit dir jetzt rede. Habe ich angefangen, mit ihm Beziehung aufzubauen. Beziehung mit Jesus ist nicht einmalige Sache. Ich habe dich kennengelernt und fertig. Ne? Es kann auch passieren, wenn wir uns jetzt hier begegnen und nie wieder, aber wir wissen, dass dich gibt, dass mich gibt. Mit Gott funktioniert das nicht.
Sondern?
Mit Beziehung ist Beziehung. Das heißt, immer da. Manchmal ist es sehr intensiv, dass ich mit ihm so richtig mich intensive Zeit verbringe. Manchmal ist es weniger intensiv. Es ist wie in der Ehe auch. Aber was ich mir angewöhnt habe, ich trinke mit ihm Kaffee. Ich nehme morgens meinen Kaffee und sage so, Jesus, jetzt trinke mal Kaffee, jetzt will ich wissen, was du willst. Ich habe auch gelernt zu hören, was ist deine Wille. Und ein sehr leibhafte Erlebnis habe ich letztes Jahr gehabt, im Dezember. Ich bete auch immer, wie wird dieses Jahr sein? Und ich habe klar und deutlich gehört, wo Gott sagt, ich wünsche mir, dass du Schabbat, also Schabbat nimmst, dass du Auszeit nimmst, weil ich seit 7 Jahren nonstop in verschiedenen Diensten unterwegs war. Nun kamen verschiedene Stimmen von verschiedenen Ecken. Das geht,
nein, das geht nicht.
Nee, das geht
dich
nicht.
Dich braucht man.
Ja, genau.
Die und Menschen, die wollen.
Die ganze müssen. Welt.
Ja, ja, genau, die wartet.
Ja, sonst ist die ganze Erdbeben ist nur, weil ich Schabbat nehme.
Nix, Sabbatruhe.
Ja.
Ne,
ja.
Sabbat, ja.
Und das habe ich dann gemacht, trotz, wo ich gewusst habe, ich soll das nicht machen. Und es war ein richtig schwieriges Jahr dieses Jahr. Gott hat auch das, was ich quasi nicht korrekt gemacht habe, korrekt geborgen. Aber ich weiß, es ist so wichtig, dass wir gehorsam sind, weil Gott uns nur das Gute hat.
Dazu muss man ja aber wissen, was Gott will.
Ja. Und wann weiß man das?
Ja, das frage ich dich.
Ja, wenn man Zeit nimmt und einfach zuhört, was willst du, Gott?
Wie hast du deinen Sabbat strukturiert?
Ich habe den nicht strukturiert, das mache ich jetzt, weil ich war nicht gehorsam. Ich habe die ganze Jahr, also wieder mal das gewöhnte Struktur reingegangen. Darum sage ich, es war schon schwierig.
Also Anna, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das Sabbatjahr ausgefallen.
Ja, ja. Ja, und ich habe ziemlich teuer bezahlt.
Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu...
Okay, jetzt gehen wir 2010, wo ich meine Seelsorgeschule angefangen habe.
Die hast du abgeschlossen?
Ich habe die abgeschlossen, ja. Und damals meine Lehrerin oder Leiterin am ersten Tag schon, irgendwie habe ich dort Büchertisch angeguckt, da waren auch verschiedene Sprachen und ich wollte unbedingt ein Buch für meinen Papa kaufen. Man wünscht sich auch, dass die anderen sich verändern, nicht einer selbst. Na, und ich habe sie gefragt, sie sagt, suchst du was auf Russisch? Sage ich ja. Sie sagt, wir sind gerade im Arbeit, wir übersetzen was. Und sie guckt mich so an und sagt, ich bin so gespannt, wo ich dich in meinem Team einsetzen werde. Das war schon interessant. Und so ging mein Weg, wo ich angefangen habe, die Anna kennenzulernen. Die Anna, was Gott sich dabei gedacht, er sagt ja auch...
Wie sah denn die Anna aus, die da drin war? Also das ist die Anna, ne? Aber wie sah sie denn da drin aus?
Die war alles, was die anderen gesagt haben. Nur nicht die, nur
Anna,
nicht die...
Ich könnte mit dir Stunden reden, ja, aber das ist ein Problem.
Ja. Ne? Das ist unser Problem, Thomas. Ja? Wir wissen nicht, wer wir sind.
Und wie bist du von da draußen nach da drin gekommen?
Ja. Durch diese Seelsorge habe ich angefangen zu gucken, wer bin ich überhaupt? Und erstes, was ich kennengelernt habe, mich vorzustellen. 2014 starb mein Vater und kurz danach war ich in die Gemeinde und kam jemand aus England, der prophetische Gabe gehabt hat und er hat gepredigt und dann immer wieder geguckt und dann hat er gestoppt und mein Mann und mich nach vorne gerufen und hat gesagt, ich muss über euch was sagen. Wenn ich euch angucke, sehe ich Ostblock, ehemalige Ostblock. Und Gott sagt, und ihr werdet dort Seelsorgezentrums aufbauen. Ich war alles anders als glücklich. Schick mich nach Afrika, nach Amerika, ich will nicht zurück. Da war noch nicht so diese richtige Vergebung oder Heilung mit meinem Heimatland. Und dann dachte ich, okay, 2015 kam Anfrage von einer Missionarin, die auch diese Ausbildung gemacht hat. Die hat geschrieben, sie braucht Leute, die sie unterstützen im Russischen. Die hat jetzt im Untergrund angefangen mit verschiedenen Seminaren, Seelsorgeseminaren. Ich habe dann gedacht, oh ja, ich frische mein Russisch auf, weil bis dorthin habe ich gesagt, ich rede kein Russisch, ich bin Deutsch, fertig. Also es ist wieder mal Verleugnung dem, was ich bin. Ich kann Russisch, ich kann diese Sprache, aber ich habe mich irgendwo geschämt. Ich habe mich in Usbekistan geschämt, dass ich Deutsche bin. Hier habe ich mich geschämt, dass ich Russisch kann. Weißt du, es ist immer so. Und Gott sagt, nee, nein, alles. Alles in dir ist okay. Es ist perfekt. Gut, und da habe ich dann ja gesagt. Und 2015, Juli war das, habe ich dann angefangen, mit ein paar Studenten zu arbeiten. Und so 2016 bin ich erst einmal ins Nirgendswohin. Mein Mann, wie er mich reingelassen, freigelassen hat, das ist, ich sage es immer, der hat ein Denkmal bei Lebzeiten verdient. So bin ich irgendwo bei irgendwelchen Missionaren aus Chicago gelandet, die keinen Russisch konnten. Ich kann kein Englisch. Da haben die gesagt, die haben früher in Usbekistan gedient. Und dann habe ich angefangen, mein Usbekisch aufzufrischen. Und so ging es los, dass ich angefangen habe, Seelsorge im Ausland.
Und heute machst du 14 Länder?
Ja, und heute. Keine Ahnung gehabt, wie man unterrichtet, wie man das alles macht.
Und wenn du jetzt zurückblickst auf die Anna, die damals in Usbekistan Hühner gefüttert hat und heute wieder im Land unterwegs ist als Frau, die weiß, wer sie ist.
Ja, und das ist, was Gott mir immer wieder gesagt hat, bleib in Kleinem, treu stelle ich dich über den Größeren. Dieses Jahr September habe ich auf einmal verstanden, was das ist.
Ist Gott immer noch der mit seinen großen Händen?
Ja.
Und die Anna, ja, trotz ihrer Fehler, nicht irgendwie zurücklässt, sondern hält?
Überhaupt nicht, nein.
Schöne Überleitung zu meinen vier Schlussfragen.
Ja, ja.
Ich bin gespannt auf das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, wie das heißt.
Also ich habe nachgedacht, Thomas, ich lese nie zweimal Buch, gut, außer Bibel. Gut. Also außer Bibel. Ist es so.
Und die zweite Frage ist, wozu kannst du heute, und das ist jetzt schon, was wir vorher schon mal angedeutet haben, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Genau, wenn Leute von mir irgendwas wollen, was ich nicht will. Früher habe ich gesagt, okay, ja, um Friedenswille oder einfach damit ich die andere zufrieden stelle.
Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angewöhnt hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Um 5 Uhr morgens aufstehen?
Das ist?
Ja.
Also wir sprachen von verbessert.
Ja, also früher habe ich ja sehr gerne geschlafen, aber ich stehe morgens früh auf und ich habe mein Zeit, wo niemand rein darf. Und das ist meine Stunde, mein Kaffee mit Jesus nenne ich.
Kriegt er auch einen Kaffee?
Ja.
Also du läufst mit 2 Tassen hoch.
Den besten, ja. Sein himmlischer Kaffee.
Letzte Frage. Plakat.
Ja.
Du kannst es natürlich gern auch auf Russisch sagen und das kommt irgendwo nahe des Roten Platzes. Ja. Aber was würdest du draufschreiben?
Alles ist möglich, dem der glaubt.
Ich finde es einen sehr wichtigen Beitrag, wie notwendig es ist, sich selbst zu finden und auch dann die Bereitschaft mitzubringen, sich dem Ganzen, der ganzen Vergangenheit zu stellen. Boah, das ist echt, das ist sehr schwierig. Aber wer weitergehen will, der muss die Vergangenheit abhaken. Das ist einfach so. Anna hat aus ihrer Biografie erzählt, wie sie das gemacht hat und vielleicht hast du eine ganz ähnliche Geschichte. Ich sag's nur ganz plakativ, versuch's doch wie Anna. Nimm Jesus mit in dein Leben rein und dann kommt es zu einem Prozess, in dem ihr gemeinsam Schritte zur Heilung geht. In 2 Wochen gibt es wieder einen Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.